dann passiert eben genau das, was du gerade gesagt hast, dass man vielleicht nach 1-2 Stunden schon wieder Hunger hat, dass man Nachmittagstief hat, dass man denkt, ich muss mich mit dem Kaffee durch den Tag retten. Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. Ballaststoffe. Ein Begriff, den wir alle kennen, aber wie viel weißt du wirklich darüber? Ballaststoffe fördern die Verdauung, sie unterstützen eine gesunde Darmflora und können sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes senken. Aber das ist noch längst nicht alles. In der heutigen Episode schauen wir uns gemeinsam mit Ernährungswissenschaftlerin Laura Merten an, was Ballaststoffe in unserem Körper eigentlich bewirken, besonders im Zusammenhang mit unserem Energielevel und dem Blutzuckerspiegel. Denn wir alle kennen ja dieses träge, müde Gefühl nach einer großen, schweren Mahlzeit. Aber warum genau passiert das eigentlich? Und wie können Ballaststoffe helfen, dieses sogenannte Food-Koma, wie es auch bekannt ist, zu vermeiden? Und es ist so, dass nicht nur unsere Ernährung Einfluss auf den Blutzucker hat. Was haben denn eigentlich Schlafmangel und Stress damit zu tun, dass wir uns schlapp fühlen oder ständig Heißhunger haben? Außerdem klären wir ein wichtiges Thema, das auf Social Media immer wieder für viel Verwirrung sorgt. Müssen wir uns vor Lebensmitteln wie Haferflocken, Hafermilch oder Datteln wirklich fürchten? Sind sie jetzt gesund oder sind sie eigentlich ungesund? Und am Ende der Episode gibt es wie immer praktische Tipps, wie du ballaststoffreiche Lebensmittel in deinen Alltag integrierst, wie Bewegung und regelmäßiges Essen helfen und warum kleine Veränderungen oft einen großen Unterschied machen können. Viel Spaß beim Zuhören und wenn dir mein Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, das würde mich unterstützen und riesig freuen. Hallo liebe Laura, herzlich willkommen vielleicht sogar schon viertes Mal in meinem Podcast. Ich freue mich, dass wir heute wieder über ein sehr spannendes und wichtiges Thema sprechen. Würde aber sagen, stell dich sehr gerne zu Beginn einmal vor, weil sicherlich sind vielleicht in der Zwischenzeit neue dazugekommen oder vielleicht kennt nicht jeder unsere bisherigen Episoden.
Ja, gerne. Also hi Laura, erstmal Dankeschön hier nochmal, ich glaube, für die dritte Einladung. Auf meinem oder in meinem Podcast haben wir schon auch einige Episoden aufgenommen. Ja, ich bin Laura, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und im Netz, wie man ja so schön sagt, kennt man mich, glaube ich, eher unter dem Namen Satte Sache. Da habe ich einen Podcast, bei Instagram bin ich auch, ich habe einen Blog. Und da wirklich immer einfach Satte Sache eingeben, da findet man mich. Ich beschäftige mich sehr viel mit pflanzenbasierter Ernährung, habe auch schon 2 Bücher zu dem Thema geschrieben. Und da ist so das Thema Darmgesundheit, aber auch Hormone, Haut, Haare, so mein Steckenpferd. Und damit beschäftige ich mich jetzt schon ziemlich lange. Und ich denke, dass ich da heute auch bestimmt noch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben kann.
Ganz bestimmt. Sind ja auch alles wirklich sehr spannende und wichtige Themen. Und das Thema, worüber wir heute hauptsächlich sprechen möchten, ist oder beziehungsweise sind die Ballaststoffe. Und ich bin mir sicher, dass das zumindest jedem, der jetzt hier zuhört, was sagt. Jeder kennt die sogenannten Ballaststoffe. Sie unterstützen unsere Verdauung, sie unterstützen eine gesunde Darmflora, sie sind sozusagen das Futter für unsere Darmbakterien und helfen damit auch, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Diabetes zu senken. Doch wie genau wirken jetzt eigentlich diese Ballaststoffe in unserem Körper? Also wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also Gerade das Thema Blutzucker ist super wichtig in Bezug auf Ballaststoffe. Da gibt es einige gesundheitliche Vorteile, insbesondere die löslichen Ballaststoffe. Die sind in Obst, beispielsweise in Äpfeln oder auch in Beeren, Haferflocken oder auch Hülsenfrüchten. Die bilden eine Verbindung mit der Flüssigkeit, so eine gelartige Substanz wird das Ganze dann. Und diese Schicht, diese Gelsubstanz, die legt sich dann praktisch so über die Kohlenhydrate und verlangsamt so dann auch die Zerlegung davon und dann letztendlich aber auch die Aufnahme im Dünndarm. Das bedeutet, wenn man jetzt was Kohlenhydratreiches isst, beispielsweise eine Mahlzeit mit weißem Reis oder Weißbrot, wo ja dazu gar keine Ballaststoffe mehr enthalten sind, dann kann der Blutzuckerspiegel super schnell ansteigen, weil der Körper eben diese leicht zugänglichen Kohlenhydrate ziemlich direkt ins Blut aufnimmt. Und das führt dann dazu, dass es eine sehr starke hohe Insulinantwort, nennt man das, gibt. Das heißt, das Hormon Insulin wird sehr stark ausgeschüttet, um den Blutzuckerspiegel wieder regulieren zu können. Und dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel aber nach kurzer Zeit schon relativ stark wieder. Und dieses ganze Auf und Ab, das kann dann sowas wie Heißhunger auslösen. Ich glaube, dieses Foodkoma kennt jeder. Das zählt auch dazu. Konzentrationsprobleme, Energieschwankungen. Und deshalb brauchen ja auch viele, je nachdem, was sie halt mittags gegessen haben, erstmal Kaffee, um das Ganze wieder auszugleichen. Mhm. Und Ballaststoffe haben jetzt den Vorteil, dass sie genau diesen Prozess bremsen können. Das heißt, sie sind quasi so, ja, eine Verkehrsberuhigungsinsel für die Glucose bereit, sodass eben der Blutzucker dann ja nur langsam und vor allem, das ist das Wichtige, auch relativ gleichmäßig steigt. Also es gibt jetzt nicht diese starken Insulinschwankungen, nicht diese krassen Spikes nach oben und nach unten, sondern der Energiepegel bleibt relativ konstant. Und wenn man das Ganze sich jetzt langfristig anschaut, dann kann es helfen, dieser Insulinresistenz, das heißt, wenn der Körper darauf nicht mehr so gut mit Insulin reagieren kann, entgegenzuwirken. Und das wiederum senkt dann das Risiko für Diabetes Typ 2. Also praktisch kann man eigentlich sagen, wenn du jetzt zum Beispiel statt ein weißes Brötchen zum Frühstück ein Vollkornbrötchen isst oder zum Beispiel Haferflocken mit Leinsamen und noch Obst, das heißt, da werden die Kohlenhydrate langsam ans Blut aufgenommen, weil eben sehr viele Ballaststoffe drin sind. Und der Hauptpunkt, was auch noch viele auf jeden Fall für morgens hilfreich sein kann, ist, dass man länger satt bleibt und nicht direkt wieder Hunger hat. Weil vielleicht kennt man das, man isst morgens kurz ein Weißmehlbrötchen, geht dann zur Arbeit und hat eine Stunde später wieder Hunger. Ist natürlich blöd und das ist zum Beispiel auch ein sehr großer Vorteil von Ballaststoffen.
Ja, und ich denke, was immer noch, also ich glaube, man ist immer in so einer gewissen Bubble. Die Leute, die ich jetzt kenne, da frühstücken ganz viele natürlich Haferflocken, Müsli, also so Porridge. Aber ich glaube, es gibt immer noch genug Menschen, die, sagen wir jetzt mal, ein klassisches weißes Brötchen mit Marmelade und vielleicht noch einem Orangensaft frühstücken. Was natürlich alles diese einfachen, schnellen Kohlenhydrate sind, die diesen Blutzuckeranstieg verursachen können. Und dann passiert eben genau das, was du gerade gesagt hast, dass man vielleicht nach 1-2 Stunden schon wieder Hunger hat, dass man Nachmittagstief hat, dass man denkt, ich muss mich mit dem Kaffee durch den Tag retten. Und ich glaube, sobald man da eben mal vielleicht auch wirklich nur das Frühstück umstellt, man muss ja nicht immer von heute auf morgen alles umwerfen, sondern man kann ja beginnen mit dem Frühstück, da mehr Ballaststoffe zu integrieren oder eben ein anderes Frühstück zu wählen. Ich glaube, da merken dann ganz viele, dass eben dieser Heißhunger nach den 1-2 Stunden nicht mehr auftaucht, dass man auch nicht mehr das Gefühl hat, man braucht den Kaffee zur Rettung am Nachmittag. Und die Empfehlung laut DGE lautet ja 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Oder ich glaube, dass eine andere Empfehlung auch ist, 15 Gramm Ballaststoffe pro 1000 Kalorien Nahrungszufuhr.
Das kommt ungefähr hin, ja.
Der Durchschnitt sind ja so 18, 19 Gramm pro Tag, glaube ich, ist so mein letzter Wissensstand. Ich
habe mich jeden jetzt Fall nicht deutlich aktuell weniger eingelesen, als aber empfohlen wird. Ja.
Genau. Wie ist es da jetzt? Gibt es da auch eine Obergrenze? Und wie kann man vielleicht starten wir damit einfach mal mit einfachen Tricks im Alltag, wie kann man diese Zufuhr steigern?
Ja, also es gibt ein zu viel im Sinne von, dass manche Probleme mit der Verdauung bekommen. Also es ist jetzt nicht so wie bei Zucker, dass wenn du jetzt zu viel isst, da irgendwann das Risiko für Diabetes Typ 2 steigen lässt oder dass man da anderwertige Herzprobleme zum Beispiel auch bekommen kann oder Entzündungsprozesse im Körper, die aufflammen. Bei Ballaststoffen kann es dann eher so sein, dass man Verdauungsprobleme bekommt, weil das Problem oder in Anführungszeichen das Problem, was mit Ballaststoffen einhergeht, ist, dass man auch genug trinken muss. Also man muss genug Flüssigkeit zu sich führen, damit diese Ballaststoffe auch aufquellen können und diese gelartige Substanz erst bilden können. Und wenn man jetzt super wenig isst, dann hat man natürlich diese Ballaststoffe im Körper, die aber nicht so richtig, ja, sich darum bilden können, darum legen können. Und das wiederum kann dann zu Verstopfungen führen. Auch wenn man ja sagt, wenn man Verstopfungen, Probleme damit hat, dann sollte man mehr Ballaststoffe essen. Aber wichtig ist eben auch, genug zu trinken. Und was auch passieren kann, und das passiert oft, wenn man anfängt, sich ballaststoffreicher zu ernähren, dass man dann Blähung bekommt, weil eben diese Ballaststoffe im Körper ja dann auch ja, quasi Gase bilden können und der Körper erstmal nicht so gut damit klarkommt, mit den Kohlenhydraten das Ganze ja aufzunehmen und zu verdauen etc. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass man zumindest kurzfristig Verdauungsprobleme entwickelt. Die halten aber eigentlich nicht länger als so 2 Wochen an. Wenn es ganz, ganz schlimm wird, dann sollte man auf jeden Fall Ballaststoffzufuhr reduzieren. Aber ich empfehle, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte meine Ernährung umstellen, habe im Moment wirklich ja nicht so viele Ballaststoffe drin, dann das Ganze langsam zu steigern. Also jetzt nicht von heute auf morgen versuchen, da jeden Tag 40 Gramm zu essen, weil das am Anfang echt überfordernd sein kann. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, sondern wirklich so nach und nach zum Beispiel, um das jetzt ja so auf den Alltag zu übertragen, zu jeder Mahlzeit eine Ballaststoffquelle einzubauen. Also wenn man jetzt zum Beispiel morgens ein Weißmehlbrötchen frühstückt, dann ein Vollkornbrötchen stattdessen. Oder dass man zum Beispiel sagt, wenn man jetzt einen Belag auf dem Brötchen hat, dass man dann noch mit Gemüse toppt oder dass man als Beilage noch eine Handvoll Obst isst, ein Apfel beispielsweise. Oder dass man mehr Gemüse hinzufügt zu seinen Hauptmahlzeiten, dass man alles durch die Vollkornvariante ersetzt, dass man auch mal Nüsse untermischt und so. Also es muss nicht sein, dass man die Ernährung komplett auf den Kopf stellt und komplett ändert, sondern manchmal hilft es eben schon, so kleine Schritte zu gehen und ja, Sachen anzupassen und umzuwandeln.
Und ich glaube, gerade das Thema, wenn man eben anfängt, Ballaststoffe zu integrieren und dann vielleicht schon bei einer kleinen Menge Bohnen oder einer kleinen Menge Kichererbsen direkt Blähungen bekommt. Ich glaube, ganz viele denken dann eben, ich vertrage das nicht, weil eben es direkt zu den Blähungen kommt. Und da ist es eben ganz wichtig, entweder wenn man jetzt eben diese Personen kennt, dass man, wenn man jetzt hier gerade zuhört, denjenigen dann erklärt, dass das am Anfang eben normal ist und dass es dann einfach wichtig ist, dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch das Schwierige bei vielen, weil sie sich denken, ja, wenn ich doch Blähungen bekomme, das will ich doch nicht, das ist doch nichts Gutes, dann lasse ich es doch lieber ganz, dann esse ich halt einfach keine Hülsenfrüchte. Also ich denke mal, dass es nicht insgesamt auf die Ballaststoffe wahrscheinlich zu übertragen ist, aber Hülsenfrüchte sind ja auch eine ganz, ganz wichtige, wertvolle Lebensmittelgruppe, die viele aber, glaube ich, einfach gar nicht in ihre Ernährung integrieren, weil sie eben denken, ich vertrage das nicht, ich bekomme da Blähungen. Und da ist es dann, glaube ich, wichtig, dran zu bleiben und aber schrittweise kleine Mengen zu integrieren und jetzt nicht gleich an einem Tag eine ganze Dose Kichererbsen zu essen.
Genau, und was bei Hülsenfrüchten zum Beispiel auch noch ein guter Tipp ist, zum einen, dass wirklich immer der Schaum und das trübe Wasser, was beim Abwaschen hervorkommt, komplett zu spülen. Also das sind eben auch Stoffe drin, die Blähung verursachen können. Und deshalb, wenn man jetzt zum Beispiel Linsen selber kocht, am besten vorher und nach dem Kochen auch nochmal waschen. Wenn man das aus der Dose oder dem Glas kauft, auf jeden Fall auch den ganzen Schaum abwaschen. Und das ist auf jeden Fall schon sehr hilfreich. Was dazu noch kommt, ist, dass man auch bestimmte verdauungsfördernde Gewürze nutzen kann. Sei es jetzt beispielsweise Ingwer dazu reinzuraspeln, frischen. Man kann auch Kurkuma dazu nehmen. Kreuzkümmel ist auch ein super Gewürz. Und wenn man damit quasi die Bohnen oder die Linsen schon kocht, dann hat man da nochmal eine zusätzliche Unterstützung, die Hülsenfrüchte besser vertragen zu können.
Genau. Oder wenn man dann eben noch einen Step weitergehen möchte, dass man sie einweicht, dass man sie kocht, dass man sie keimen lässt, dann sind sie natürlich besonders gut verträglich. Das heißt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich möchte unbedingt mehr Hülsenfrüchte integrieren, aber habe das Gefühl, ich vertrage die bisher nicht gut, Dann vielleicht mal ausprobieren mit diesem Thema keimen lassen. Ist auch gar nicht so schwierig und komplex, wie man vielleicht denkt, wenn man es so hört. Wenn man es mal gemacht hat, ist es ganz einfach. So einfach wie Blumen gießen.
Das stimmt. Es gibt ja auch mittlerweile extra Utensilien dafür. Das heißt, man muss sich da ja nicht mehr alles Mögliche zusammenbasteln.
Ja. Und das Thema Ernährung bzw. die Lebensmittel, die wir zu uns führen, das ist ja das eine Thema, wenn wir über Blutzuckerschwankungen und dadurch hervorgerufene Wirkungen wie Heißhunger und Müdigkeit sprechen. Es gibt ja aber auch noch andere Faktoren, wie jetzt zum Beispiel Stress oder auch Schlafmangel. Wie genau können sich diese Faktoren jetzt auf unsere Blutzuckerregulation auswirken?
Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn wir unter Schlafmangel leiden, wenn wir super viel Stress haben, dann wirkt sich das eben auch auf den Hormonhaushalt aus. Und wie ich ja eben schon das Insulin erwähnt habe, das ist eben auch ein Hormon. Das heißt, die Hormone spielen bei der Blutzuckerregulation auch eine sehr große Rolle. Wenn wir jetzt zu wenig schlafen, dann wird unter anderem die Produktion und auch die Regulation von Hormonen, wie zum Beispiel, und das kommt jetzt noch hinzu, Leptin und Ghrelin, das sind die Hormone, die für das Hungergefühl zuständig sind. Das heißt zu sagen, hey, dein Körper hat jetzt Hunger oder hey, du bist gerade satt, du brauchst jetzt nichts. Und dazu kommt noch, dass der Körper bei einem Schlafdefizit dazu tendiert, mehr Cortisol auszuschütten. Und Cortisol ist das sogenannte Stresshormon. Das hat man bestimmt schon mal das ein oder andere Mal gehört. Und das kann dann, und da schließt sich der Kreis, die Sensitivität gegenüber dem Insulin verändern. Und das dann in Kombination mit dem Schlafmangel kann dann dazu führen, dass wir eher zu Heißhungerattacken neigen und das dann wiederum zu einem schnellen Blutzuckerschwankungen führen kann. Das zum Thema Schlafmangel. Und was jetzt auch beim Stress noch dazu kommt, ist eben, dass im Körper dieses Cortisol, also das Stresshormon, die Konzentration sehr stark zunimmt und ansteigt. Und das bedeutet, dass der Körper im Prinzip die ganze Zeit in so einer Kampf- oder Fluchtreaktion drinsteckt. Und der Zustand erschwert es dann auch, die Mahlzeiten quasi so ruhig zu verdauen, gleichmäßig zu verdauen, dementsprechend die Blutzuckerstabilisation aufrechtzuerhalten. Und das kann man sich ja auch eigentlich ganz logisch denken, wenn man gerade gegessen hat und hat jetzt plötzlich so Kampf- oder Fluchtreaktion, dann denkt sich der Körper ja nicht im ersten Moment, oh Moment, ich verdau mal gerade ein bisschen, machen wir einen auf gemütlich hier, sondern der denkt sich nix wie weg hier. Und dann ist eben dieses Thema Verdauung irrelevant, wird nicht mehr priorisiert. Und das kann dann dazu führen, weil es nicht gleichmäßig verdaut wird, dass wir wieder diese Hoch- und Tiefs haben. Wenn man jetzt aber nach dem Essen zum Beispiel sagt, hey, ich will danach nicht müde sein, weil Essen soll mir ja Energie liefern, dann sollte man möglichst darauf achten, weniger Stress zu haben. Und da sind wir dann zum Beispiel auch bei einem Thema, was wir in meinem Podcast auch schon besprochen haben, und zwar achtsames Essen. Das kann neben dem, dass es super hilfreich ist, in seinem Alltag weniger Stress zu haben, beziehungsweise Stress zu regulieren, das ist viel wichtiger, generell auch mal bei der Ernährung und bei der Nahrungsaufnahme zu entschleunigen. Weil das ist auch ein Faktor, den viele vergessen, dass man zwar denkt, ich muss in meinem Alltag Stress reduzieren, was absolut richtig ist, aber mir auch beim Essen keinen Stress zu machen. Weil ich glaube, das kennen viele, wenn man sich super schnell was reinschmeißt, dann hat man erstens oft Bauchschmerzen danach und zweitens ist das dann auch nicht sehr befriedigend, nicht sehr energiegebend. Und ja, wenn man das jetzt noch Schlafmangel hat, Stress allgemein und dann noch eine üppige Mahlzeit oder Weißmehlprodukte, ist keine Kombi, die ich empfehlen würde. Aber ja, das ist eben der Grund, warum sich Schlafmangel und Stress auch auf den Körper und auf den Blutzuckerspiegel auswirken kann.
Und ich denke, wenn man das jetzt alles so im Kontext hört, dann wird auch bewusst, dass eben dieses Thema Blutzucker und Blutzuckerschwankungen ein sehr individuelles Thema ist, wo man jetzt auch nicht sagen kann, Lebensmittel XY wirkt sich bei allen so und so aus, sondern dass da einfach mehrere Faktoren zusammenkommen. Und damit kommen wir zu einem Trend, der, glaube ich, schon ein bisschen nachgelassen hat, aber der vor ein paar Monaten noch sehr präsent war auf Social Media, das Thema Blutzuckersensoren und dass eben auch gesunde Personen angefangen haben, den Blutzucker zu messen. Ich muss sagen, ich hatte auch für einen Monat einen Blutzuckersensor und habe das Ganze getestet, weil ich es einfach interessant fand für mich. Aber es war jetzt nicht mein Ziel, weder davor noch währenddessen noch danach, dass ich sage, ich muss das jetzt dauerhaft machen, damit ich da irgendwie die Kontrolle und den Überblick habe, sondern ich dachte mir einfach, okay, schon alleine wegen meinem Beruf Ernährungsberaterin und dass ich mich so viel mit dem Thema beschäftige, möchte ich das einfach mal ausprobieren. Und jetzt war es aber eben so, dass das sehr, sehr viele gemacht haben, auch teilweise Influencer, die gar nicht so eigentlich in dem Bereich Ernährung drin sind, die das einfach so gemacht haben und dass da schon, würde ich sagen, eine gewisse Panik oder Sorge vor bestimmten Lebensmitteln entstanden ist, wie zum Beispiel auch vor Haferflocken, Hafermilch, Datteln, wo eigentlich jeder dachte, hä, das sind doch gesunde Lebensmittel, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Gummibärchen oder das Weißmehlbrötchen, sondern das sind doch eigentlich gesunde Lebensmittel. Was sagst du da aus deinem ernährungswissenschaftlichen Hintergrund zu diesem Trend? Wie hast du das so wahrgenommen oder wie nimmst du es vielleicht immer noch wahr?
Ja, witzigerweise habe ich vor 3 Jahren das schon mal gemacht. Also ich hatte damals eine Kooperation mit einem Unternehmen, die eben das zur Verfügung gestellt haben. Das habe ich 2 Wochen getragen und wichtig an der Stelle zu erwähnen, es handelt sich hier zumindest bei diesen Freestyle Libre Geräten handelt es sich ja um den Gewebszucker, nicht um den Blutzucker. Das heißt, der wirkt quasi, oder beziehungsweise der Gewebszucker, der ist ja versetzt. Also wenn jemand jetzt beispielsweise Diabetes hat, dann hat man oft noch ein Blutzuckermessgerät, weil das eben schneller wirkt. Ist ja klar, dass der Zucker direkt ins Blut geht und danach erst im Gewebe gemessen werden kann. Also das nur kurz als Side Note. Aber was du auch richtig beobachtet hast, ist, dass das jetzt ein sehr großer Trend war und ich sehe es auch immer noch. Und es gibt auch in den USA viele, die haben Bücher zu dem Thema geschrieben. Es gibt ja auch diese, ich glaube, das heißt Glukosemethode. Und das ist eben ein sehr, sehr großes Thema und da bin ich ganz bei dir, dass das auch bei vielen Panik auslösen kann. Deshalb würde ich sagen, man kann das auf jeden Fall mal machen. Ich fand es interessant persönlich auch einfach mal zu sehen, wie die Lebensmittel bei mir wirken. Ich habe dann auch richtige Tests gemacht. Also ich habe Testmahlzeiten gegessen, um zu schauen, wie wird jetzt beispielsweise 50 Gramm Traubenzucker in mein Blut aufgenommen. Und dann habe ich auch zum Beispiel bestimmte Mahlzeitenkombinationen ausprobiert. Also ich habe dann Weißmehlbrötchen gegessen, dann habe ich das gleiche Weißmehlbrötchen mit Quark gegessen, also mit einer Proteinquelle. Oder dann, ich glaube, es war Mandelmus, also noch mit einer Fettquelle und einfach zu schauen, wie nimmt der Körper das auf. Und, was auch sehr spannend war, die gleiche Mahlzeit mittags und abends gegessen. Weil das ist allein auch schon ein Unterschied, wie der Blutzucker mittags, morgens oder abends reagiert. Was allerdings die Gefahr dahinter ist, ist, dass man sich dazu sehr drin verrennt. Weil nur, weil der Blutzucker auch mal Spikes hat, also sehr stark nach oben oder nach unten schießt, heißt das bei einem gesunden Menschen nicht, dass es direkt gesundheitsschädlich ist. Wenn man jetzt dein Beispiel nimmt, Haferflocken, Datteln oder auch Haferdrink und so weiter, das sind keine ungesunden Produkte. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, bitte iss keine Haferflocken mehr, weil dein Blutzuckerspiegel, keine Ahnung, 130, 140 hochschießt oder sowas. Also Trauben bei mir waren zum Beispiel bei, ich glaube 160. Also es ist schon ziemlich krass hoch. Aber das ist ja kein ungesundes Lebensmittel. Und deshalb finde ich, muss man das so gesondert betrachten. Nur weil ich jetzt Trauben esse, die haben noch Wasser, die haben auch Ballaststoffe und da sieht man auch, dass Ballaststoffe nicht davor komplett schützen, dass der Blutzuckerspiegel auch mal ansteigt. Und da wirklich zu gucken, okay, ich habe jetzt hier gerade eine Handvoll Trauben, eine Handvoll Datteln oder eine Schüssel Haferflocken, da steigt jetzt beispielsweise mein Blutzuckerspiegel, ich sage jetzt einfach nur 130 an. Und dann habe ich aber hier nebendran, das esse ich dann später, beispielsweise Gummibärchen, weil du es auch gerade genannt hast, oder einen zuckerhaltigen Softdrink. Ja, und da steigt der Blutzuckerspiegel genauso an. Da ist halt die Frage, okay, man muss hier ja schon differenzieren. Also nur weil der Blutzuckerspiegel gleich ansteigt, heißt es ja nicht, dass das Lebensmittel gleich in meinem Körper wirkt. Und deshalb finde ich, muss man da wirklich aufpassen und das Lebensmittel genauer unter die Lupe nehmen und zu sagen, okay, da steigt zwar gerade mein Blutzuckerspiegel an, vielleicht fühle ich mich auch ein bisschen müde danach, aber das schadet mir nicht. Und ja, von daher sehe ich auch ein bisschen kritisch. Ich finde, da muss man dann schon ein bisschen aufklären eher. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn man mit diesem Wissen herangeht und mit diesen Hintergedanken, dann kann man das ruhig schon mal ausprobieren. Es ist auch echt spannend, einfach mal zu gucken, wie der Körper so reagiert.
Ja, das sehe ich auch so. Ich habe auch damals, ist schon ein bisschen länger her jetzt, habe ich auch eine extra Episode dann dazu gemacht, wo ich eben einmal meine Erfahrungen geschildert habe und aber auch gesagt habe, was ich einfach denke, was wichtig ist, so als Hintergrundwissen zu haben. Weil ich glaube, wenn man das eben macht und wie du sagst, es kann sehr interessant sein, dann ja, sollte man eben auch das notwendige Wissen haben, um das Ganze richtig einordnen zu können und dann nicht auf einmal grundlos irgendwelche Lebensmittel oder Lieblingsmahlzeiten zu verteufeln. Und da eben auch immer dran zu denken, dass eben auch gewisse andere Faktoren als jetzt die Ernährung, wie zum Beispiel Stress und Schlaf oder auch, ob man eine lange Fastenzeit hatte oder halt den ganzen Tag über nichts gegessen hat, weil man Stress hatte, dass genau solche Faktoren eben auch eine große, wichtige Rolle spielen und man eben gerade dieses Thema immer so im Kontext sehen sollte, auch ob man Sport macht oder ob man nicht Sport macht. Weil klar, zum einen macht es natürlich auch Sinn bei zum Beispiel Leistungssportlern, dass die sowas mal regelmäßig machen. Die werden das dann aber sehr wahrscheinlich auch unter Aufsicht machen, dass sie jemanden haben, der sie da professionell begleitet, um das eben einzuordnen. Und ja, wenn man jetzt aber eben kein Leistungssportler ist und auch aus gesundheitlichen Gründen das Ganze nicht machen muss, aber möchte, dann eben wirklich schauen, dass man da ja vielleicht entweder einen Ernährungsberater hat, der einem da helfen kann oder sich eben selbst das notwendige Wissen aneignet.
Was mir gerade auch noch einfällt dazu, ich glaube, es ist hier auch wichtig, den Grund zu kennen, warum mache ich das? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, der jetzt nicht Leistungssport macht, sondern einfach so ein bisschen Fitness und irgendwie vielleicht auch so Optimierung, wenn das der Grund ist, einfach weniger müde zu sein beispielsweise oder die Mahlzeiten so an die Person, an den Körper anzupassen, dass man sich richtig gut danach fühlt. Ich habe zum Beispiel auch bestimmte Lebensmittel gehabt, bei denen ich dachte, oh krass, dass mein Körper da so heftig drauf reagiert. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, stimmt, danach war ich immer müde. Wenn man dann sagt, okay, der einzige Grund, warum ich dieses Lebensmittel gerade aus meiner Ernährung streiche, ist, weil ich mit Müdigkeit beispielsweise drauf reagiere, finde ich das auch vollkommen okay, solange man nicht zu viele Lebensmittel rausstreicht und sich trotzdem darüber im Klaren ist, dass es ein gesundes Lebensmittel ist, was ich dann aufgrund der enthaltenen Nährstoffe vielleicht durch was anderes ersetzen sollte. Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, den man so ja, überlegen sollte, warum mache ich das Ganze eigentlich?
Und weil wir es jetzt auch beide schon angesprochen haben, welche Rolle spielt denn so der Zeitpunkt von Lebensmitteln oder Regelmäßigkeit und auch ja generell, wie regelmäßig ich eigentlich esse, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Intervallfasten anschauen? Spielt das eine Rolle, ob dann eine gewisse Mahlzeit nochmal anders wirkt? Oder ist das auch wieder ein komplett individuelles Thema, dass man jetzt gar nicht sagen kann, lange Fastenzeit wirkt so und so oder Abendessen um erst 22 Uhr wirkt so und so?
Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass ein regelmäßiger Mahlzeitenrhythmus schon helfen kann, die Blutzuckerwerte eben zu stabilisieren beziehungsweise ja nicht mehr diese starken Aufs und Abs dauernd zu haben. Wenn man jetzt zum Beispiel unregelmäßig isst, also sagen wir stundenlang gar nichts und dann abends eine riesengroße Portion, dann belastet das in den allermeisten Fällen einfach den Blutzucker bzw. die Regulation davon. Isst man jetzt stattdessen regelmäßig kleine oder mittelgroße Mahlzeiten und Snacks mit vielen Ballaststoffen und Eiweiß, dann kann das theoretisch die Blutzuckerschwankungen reduzieren. Aber das ist das, was du gesagt hast. Es gibt ja auch das Konzept des Intervallfastens. Da gibt es verschiedene Methoden, sei es jetzt 5:2, also 5 Tage Essen, 2 Tage Fasten. Das ganz klassische ist die 16-8-Methode, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Das mache ich schon seit Jahren, sage ich mal so 90% regelmäßig. Zwischendurch ist das auch mal an einem Tag nicht möglich, das ist auch egal. Aber grundsätzlich ist das auch super beliebt. Und das liegt zum einen daran, weil es vielen auch Energie gibt morgens, inklusive mir. Also wenn ich morgens nichts frühstücke, fühle ich mich fitter, kann ich mich besser konzentrieren. Vielen geht es auch so. Andere machen das zum Beispiel aufgrund von zum Thema Abnehmen. Also wenn jetzt jemand beispielsweise eine Mahlzeit weniger am Tag isst und das hilft beim Abnehmen, ist das auch eine beliebte Methode. Dann kann es auch dabei helfen, was Hormonhaushalt, das gilt aber vor allem für Männer, auch so ein bisschen da einzugreifen, also positiv einzugreifen. Bei Frauen ist das ja so ein bisschen kritisch, ne, dass viele sagen, das heißt viele, manche sagen, ja, man soll nicht länger als 14 Stunden fasten, weil sich das sonst negativ auf den weiblichen Hormonhaushalt auswirkt. Das kann sein, ja. Ich finde, man sollte das halt so ein bisschen beobachten, wie es dem Körper gut tut. Also ich habe bisher noch nie Probleme damit gehabt. Jemand, der vielleicht empfindlicher drauf reagiert, da würde ich sagen, klar, muss nicht unbedingt 16 Stunden sein, können nochmal 12 sein. Nichtsdestotrotz geht es halt in diesem Zeitfenster von 8 Stunden, sage ich jetzt mal, oder 8 bis 10, 12 Stunden, geht es jetzt nicht darum, dass man einfach irgendwas isst. Also nach dem Motto, ja, ich habe jetzt gefastet, ich habe meinem Körper was Gutes getan, jetzt kann ich auch essen, was ich will. Sondern natürlich sollte man trotzdem sich auch in diesen 8 Stunden möglichst gesund ernähren und ausgewogen. Aber grundsätzlich kann das Muster von diesem Intervallfasten schon helfen, den Stoffwechsel ein bisschen zu entlasten und auch die Insulinsensitivität zu verbessern. Aber es gibt wirklich keine Einheitslösung. Das ist auch was, was wir in der Episode, also auf meinem Podcast besprochen haben, dass es einfach super individuell ist, wie der Körper auf sowas reagiert. Kommt der Körper zum Beispiel hervorragend damit klar, wenn man einfach 2 größere Mahlzeiten von, weiß ich nicht, 1000, 1500 Kalorien am Tag isst, je nachdem, wie viel man benötigt? Oder kommt mein Körper gar nicht damit klar, ist total überfordert und man muss eher 3, 4 kleinere Mahlzeiten am Tag essen? Man muss wirklich, und das ist echt immer, was ich absolut betonen, man muss einfach auf den Körper hören, wie das Ganze aufgenommen wird, wie man sich danach fühlt. Nur weil ich jetzt zum Beispiel super Fan von Intervallfasten 16:8 bin, heißt das ja nicht, dass du oder, keine Ahnung, irgendjemand, der jetzt hier gerade zuhört, das auch gut findet, dass es dem Körper gut tut. Und wenn dem nicht so ist, und hier aber kurze Info noch, das kann auch dauern, bis das funktioniert, also funktioniert im Sinne von wirkt, dass der Körper jetzt nicht dauernd morgens Hunger hat. Das sind meistens auch so 2, 3 Wochen Gewöhnungsphase, dass der Körper auch checkt, okay, das ist gerade gar nichts Schlimmes, dass ich heute Morgen nichts zum Frühstücken bekomme. Du wirst jetzt nicht da irgendwelche Hungertode sterben, sondern das ist gar kein Problem, wir kommen damit klar. Und das ist eben auch wichtig zu bedenken. Wenn ich dann trotzdem merke, das funktioniert nicht, sei es, weil es mir nicht gut geht damit, ich habe zum Beispiel Probleme mit Schwindel, ich habe sogar gar keine Energie deshalb oder zum Beispiel auch Medikamente nimmt, das ist auch immer so eine Sache bei bestimmten Erkrankungen, Diabetes beispielsweise wird das ja ganz, ganz, ganz kritisch gesehen, absolut verständlich, da unbedingt mit Arzt oder Ärztin Rücksprache halten, in der Schwangerschaft ist es nicht empfehlenswert, genauso Stillzeit. Es ist auch nicht empfehlenswert für Menschen, die untergewichtig sind oder ältere Menschen, die auch gebrechlich vielleicht sind. Also es muss immer, wenn man eine bestimmte, ja, sage ich jetzt mal, Einschränkung hat, sollte das auf jeden Fall ärztlich oder zumindest mit einer sehr kompetenten Ernährungsfachkraft besprochen werden. Kann ich das jetzt machen oder sollte ich davon lieber wegkommen? Aber sage ich mal, einem gesunden Körper sollte da eigentlich nichts passieren, aber wenn man merkt, es tut einem nicht gut, dann auf jeden Fall aufhören damit.
Ja, da hast du jetzt einige wichtige Punkte genannt und das Thema Intervallfasten war auch schon ganz, ganz oft Thema bei mir in meinen Podcast-Episoden mit Gästen, mit mir alleine, weil das eben, glaube ich, nach wie vor so ein Thema ist, wo manche denken, das ist so der heilige Gral, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also, dass immer noch so ein bisschen der Eindruck besteht, das ist die Ernährungsform. Aber wie du eben auch schön gesagt hast, die gibt es eben nicht. Es ist super individuell. Für manche funktioniert das super. Jeder hat aber auch dann wieder unterschiedliche Ziele, die er damit verfolgt. Also es ist super individuell. Und auch dieses Thema Zyklus, Periode, Hormone und Intervallfasten, auch das ist wieder ganz individuell und kommt halt darauf an, hatte man vielleicht schon mal Zyklusprobleme? Hat man Probleme wie Periodenverlust? Oder wie ist denn insgesamt die Energiezufuhr? Führt vielleicht das Intervallfasten dazu, dass man nicht ausreichend Energie zu sich führt, obwohl man schon vielleicht im Untergewicht ist oder obwohl der Körper sehr sensibel ist? Und das sind halt alles so Punkte, die man immer bedenken sollte und deswegen nicht auch da dann wieder zum Thema Social Media und dann eben nicht gleich denken kann, okay, Die Person zeigt jetzt aber in ihrer Story, sie macht das Intervallfasten, die frühstückt erst um 1 Uhr und die hat ihre Periode. Bei der funktioniert das, dann mache ich das auch. Es sind ja komplett unterschiedliche Personen, unterschiedliche Voraussetzungen. Deswegen, ja, ist es da wirklich ganz, ganz wichtig, das immer wieder zu betonen und eben für sich selbst im Hinterkopf zu behalten, wie individuell dann doch jeder ist und dass es nicht die perfekte Ernährungsform oder die perfekte Regelmäßigkeit bei Mahlzeiten gibt, sondern man muss halt wirklich seinen eigenen Weg finden.
Absolut, stimme ich dir zu.
Ja, und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen zu diesem Thema Foodkoma, Blutzuckerschwankungen und Ballaststoffe, dann kann man ja eigentlich sagen, wenn wir jetzt möglichst einfache, aber praktische Tipps mitgeben möchten, dass man eben den Fokus darauf legt, sich möglichst pflanzenbasiert zu ernähren, weil natürlich Gemüse, Nüsse, Kerne, Hülsenfrüchte, das sind alles schon Lebensmittel, die jede Menge Ballaststoffe liefern. Das heißt, wenn man das täglich in die Ernährung integriert, dann ist man da schon mal sehr, sehr gut aufgestellt, dann eben auch regelmäßig zu essen, da so ein bisschen den eigenen Rhythmus einfach zu finden, sich auch regelmäßig zu bewegen, Sport zu machen, ausreichend zu trinken in Kombination eben mit den Ballaststoffen. Also eigentlich so, ja, die Basic-Tipps für einen gesunden Lebensstil und dann eben auch darauf zu achten, verarbeitete Lebensmittel mit sehr viel Zucker, mit einfachen Kohlenhydraten eher zu reduzieren, zu vermeiden. Man muss sie aber nicht komplett streichen. Ich bin immer großer Fan von der 80-20 oder 90-10-Regel, wie auch immer man das für sich auslegen möchte. Gibt es noch weitere Tipps an der Stelle, die du vielleicht noch mitgeben kannst?
Ja, also außerhalb von der Ernährung definitiv Stressreduktion. Also wie wir eben erfahren haben, chronischer Stress löst nicht nur Entzündungen im Körper aus. Und zwar nicht Entzündungen im Sinne von, ich habe gerade eine Wunde entzündet, sondern wirklich Entzündungen im Körper, die langfristig auch gesundheitliche Schäden mit sich ziehen können. Aber auch das Thema Insulinsensitivität, Blutzuckerschwankungen und so. Also da auf jeden Fall zu schauen, finde ich, meine Methode, wie ich den Stress reduzieren kann, vermeiden, ist immer so eine Sache. Ne? Also ich kann den Stress auch nicht immer vermeiden. Das ist ja auch was Normales. Aber wichtig ist da eben eine Korregulation zu finden mit einer bestimmten Methode, sei es jetzt Yoga, sei es eine Atemübung, andere Achtsamkeitsübungen, Körperübungen, da gibt es ja wirklich super, super viele Sachen. Manchmal hilft es auch allein schon, spazieren zu gehen, einfach mal abzuschalten, da das Gehirn quasi auf, hoffentlich, das ist natürlich das Ideal, Natur umzuprogrammieren. Wenn man die Möglichkeit hat, in den Wald spazieren zu gehen, echt Luxus, habe ich gerade nicht so gut, aber das ist auf jeden Fall immer auch eine sehr, sehr gute Methode. Dann ganz wichtig, auch ausreichend und gut zu schlafen, um eben den Körper auch nochmal regenerieren lassen zu können. Also es passieren ja so viele Vorgänge während des Schlafs, das ist ja unfassbar. Und wenn das alles nicht funktionieren kann, weil der Körper nicht zur Ruhe kommt, dann kann das schon einige Schäden mit sich ziehen. Natürlich nicht von 1-2 Nächten mit weniger Schlaf, aber grundsätzlich kann das eben auch sich auf die Gesundheit generell auswirken. Deshalb idealerweise wird ja immer so 7 bis 8, 9 Stunden gesagt. Das ist auch nochmal eine individuelle Sache. Manche kommen super gut mit 6 Stunden klar, sind topfit und sobald die irgendwie 8 Stunden schlafen, ist der Tag vorbei. Ich habe auch so rausgefunden, dass es bei mir so 7 bis 8 Stunden sind. Wichtig ist aber, und das ist das, was ich nicht so gut schaffe, ist das Ganze regelmäßig zu machen. Also man sollte wirklich möglichst sehr ähnliche zu Bettgehzeiten und Aufwachzeiten haben, damit der Körper sich dran gewöhnen kann. Und ich merke, wenn ich das habe und auch wirklich dann am Wochenende zum Beispiel durchziehe, dann geht es mir grundsätzlich besser. Wenn ich jetzt aber, und das passiert mir leider öfter, jetzt an dem einen Abend gehe ich um 12 ins Bett, dann gehe ich um 1 ins Bett, dann gehe ich um 10:30 ins Bett und so, dann ist mein Körper halt komplett verwirrt und weiß gar nicht, ja, wann kann ich denn jetzt abschalten? Wann darf ich denn hier jetzt regenerieren? Das ist auf jeden Fall auch diese Regelmäßigkeit, die eine große Rolle spielt. Dann auch, um den Schlaf zu verbessern, auch, wenn möglich, abzudunkeln und auch kühl zu halten, das Zimmer. Was auch noch ganz wichtig ist, ist vielleicht auch eine Abendroutine sich anzugewöhnen. Also jetzt nicht bis vor dem Licht ausmachen und schlafen am Handy hängen die ganze Zeit, sondern vielleicht lesen oder journalen oder vielleicht auch eine kurze Atemübung noch zu machen. Und das ist auf jeden Fall schon mal gute Voraussetzung für einen erholsamen Schlaf. Und die beiden Sachen, finde ich, sollten auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden, wenn es um das Thema Gesundheit geht, weil das abseits von Ernährung und Bewegung auch zwei sehr große Punkte sind, die da eine Rolle spielen.
Ja, definitiv. Und um jetzt vielleicht unseren Bogen mit dem Thema Ballaststoffe noch zu schließen, Ballaststoffe haben ja auch ganz viele positive Effekte auf diverse chronische Erkrankungen. Da jetzt bei jeder einzelnen Krankheit in die Tiefe zu gehen und wie die aktuelle Datenlage aussieht, das denke ich, wäre dann doch nochmal eine eigene Episode oder mehrere eigene Episoden. Ja. Aber vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick geben, bei welchen chronischen Krankheiten eben eine ausreichend hohe Ballaststoffzufuhr wirklich sehr gute Auswirkungen, gute Effekte zeigt.
Ja, also es gibt, sage ich mal, drei Erkrankungen, bei denen das sich am deutlichsten zeigt. Das ist zum einen, was wir jetzt ja auch schon öfter erwähnt haben, Typ-2-Diabetes, weil die Ballaststoffe eben helfen, die Blutzuckerwerte zu stabilisieren. Die verbessern die Insulinempfindlichkeit. Und wenn man jetzt konstant ausreichend Ballaststoffe isst, zum Beispiel durch Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte und sowas, dann kann das über Jahre hinweg auch das Risiko senken. Und tatsächlich gibt es auch Menschen, die Prädiabetes haben oder sogar schon Diabetes Typ 2. Da kann eine Ernährungsumstellung und in Kombination mit Bewegung, Stressreduktion, alles, was dazugehört, tatsächlich auch dazu führen, dass dieser Diabetes Typ 2 weggeht, weil die Insulinempfindlichkeit wieder besser ist und der Körper damit wieder normal das Ganze regulieren kann. Das finde ich sehr interessant und zeigt ja auch nochmal, wie stark die Natur, sage ich jetzt mal, ist im Vergleich jetzt zu, ich muss direkt Medikamente einnehmen. Das zweite sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil bestimmte lösliche Ballaststoffe, wie sie zum Beispiel jetzt in Haferflocken sind oder auch Hülsenfrüchten, die sind in der Lage, das LDL-Cholesterin, also dieses schlechte Cholesterin, zu senken. Und das wiederum entlastet auch das Herz-Kreislauf-System und kann dann vor Arteriosklerose, also Arterienverkalkung, vorbeugen. Und das ist nämlich auch ja eine Erkrankung, die sehr häufig für Tode verantwortlich ist, irgendwelche Herzerkrankungen auch nicht zu vernachlässigen. Und das dritte ist eine Krebsart, die auch sehr stark mit der Ernährung einhergeht und verbunden ist, und zwar Darmkrebs. Es ist nämlich so, dass unlösliche Ballaststoffe, die beschleunigen quasi den Transport durch den Darm. Und das bedeutet, dass potenziell schädliche Substanzen weniger lang mit der Darmschleimhaut in Kontakt sind. Und dazu hilft natürlich auch noch, dass Ballaststoffe ein gesundes Darmmikrobiom fördern. Und das wiederum reduziert dann auch nochmal das Risiko für Darmkrebs. Also ja, die aktuelle Datenlage ist eigentlich relativ eindeutig. Wenn man jetzt täglich mindestens 25 bis 30 Gramm Ballaststoffe zu sich nimmt, also Gemüse, Obst, Vollkornprodukte etc., dann zeigt das tendenziell auch geringere Erkrankungsrisiken für diese drei genannten Erkrankungen. Und da einfach die meisten Menschen leider immer noch zu wenig Ballaststoffe zu sich nehmen, empfehlen auch viele Fachgesellschaften einfach, dass man die Ballaststoffzufuhr schrittweise erhöhen soll, damit sich auch der Darm dran gewöhnen kann, dass die Mengen nicht überfordert werden, dass die Mengen nicht überfordern und das wiederum aber langfristig als Umstellung auf jeden Fall schon vor bestimmten Erkrankungen schützen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man auf gar keinen Fall eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommt, wenn man genug Ballaststoffe isst, aber die Datenlage ist schon ziemlich eindeutig und zeigt, dass viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch mit einem ungesunden Lebensstil und einer ungesunden Ernährung einhergehen.
Genau, ja. Ja, sehr schön. Und insgesamt ist es natürlich auch so, dass die ballaststoffreiche Ernährung dann zu mehr Wohlbefinden, zu mehr Energie führt. Man ist länger und besser gesättigt. Also an sich hat es nur Vorteile und eine gesunde Ernährung bedeutet ja auch definitiv nicht, dass es nicht mehr schmeckt. Genau. Sondern man muss eben nur wissen, wie man die gesunde Ernährung zubereitet und die kann definitiv sehr, sehr gut schmecken.
Ja, das stimmt. Muss man nur auf deinem Account ein bisschen runterscrollen und dann entdeckt man da viele leckere Gerichte schon.
Danke, danke. Wir kommen damit zu meinen drei abschließenden Fragen. Die bekommt jeder Gast bei mir. Ich glaube, die habe ich aber noch nicht gehabt, als du das letzte Mal hier zu Gast warst. Das heißt, wir hören deine Antworten jetzt das erste Mal. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Ja, ich würde sagen, wenn ich jetzt mal schaue, was die letzten Tage am häufigsten in meiner Nähe war, dann ist es meine Trinkflasche.
Sehr gut.
Ist wirklich so, die nehme ich überall mit hin, sei es jetzt an den Schreibtisch, abends auf die Couch oder unterwegs, weil ich einfach ein Mensch bin. Ich tendiere eher dazu, zu wenig zu trinken. Und mir ist aufgefallen, dass wenn ich eine Wasserflasche habe, oder ich habe gerade eben gesehen, du trinkst auch aus einem sehr großen Gefäß, dass mir das hilft, auch wirklich genug zu trinken. Weil wenn ich jetzt hier so ein kleines Glas stehen hätte, klar, man sagt immer, ja, mach dir wenig rein, dann musst du öfter aufstehen bei einem Bürojob, dann gehst du mehr. Aber ich tendiere wirklich dann eher dazu, selbst wenn ich aufstehe, mir vergesse, Wasser nachzuschenken. Also da hat mir die Wasserflasche schon sehr oft geholfen, mehr zu trinken. Eigentlich immer.
Ja, sehr gut. Ja, ich glaube auch, dass man ja wahrscheinlich nicht öfter aufsteht, wenn das Glas leer ist, sondern dann lässt man das Glas halt länger leer stehen.
Ja.
Deswegen, also mein Tipp ist wirklich eigentlich auch, wie du sagst, wenn es einem schwerfällt, genug zu trinken, 1-Liter-Gläser, große Flaschen, was auch immer, dass man da eben jederzeit genug bei sich stehen hat. Zweite Frage ist, was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Also ich glaube, in Bezug auf meine körperliche Gesundheit, auch wenn es eine sehr schlimme Erfahrung war, ist es die Herzmuskelentzündung, die ich hatte. Die hat mich auf das Härteste gelehrt, dass ich auf meinen Körper hören muss. Ich bin nämlich damals 2 Tage hintereinander, ich hatte nur in Anführungszeichen eine normale Erkältung, trainieren gegangen. Und ja, da hatte ich das Glück, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen. Das war nicht schön, das wünsche ich keinem Menschen auf dieser Welt. Das ist echt schlimm. Und ich musste scheinbar wirklich auf diese Weise erfahren, auf meinen Körper zu hören, und seitdem tue ich das auch immer.
Ja, irgendwie ist es leider aber oft so, dass schlimmere Dinge passieren müssen, bis man eben auf den Körper hört. Bei mir war es zum Beispiel ja damals der Periodenverlust, der auch erstmal ja dazu führen musste, dass ich schaue, dass ich genug esse, dass ich nicht zu viel Sport mache. Ja, oft sind es einfach diese Erfahrungen. Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Ich würde direkt daran anknüpfen und sagen, lernt auf euren Körper zu hören.
Ja, sehr schön. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, liebe Laura, für das erneut schöne und interessante Gespräch. Vielleicht abschließend noch, wo kann man mehr über dich erfahren? Du hast es am Anfang schon gesagt, glaube ich, alles mit satte Sache, aber gerne sag nochmal so deine wichtigsten Kanäle, und die verlinke ich dann natürlich auch in der Beschreibung.
Ich danke dir. Ich fand es auch wieder super spannend, mit dir hier zu quatschen. Das ist ja auch ein Thema, wie du eben gesagt hast, da könnten wir wahrscheinlich noch 3, 4 Episoden drüber aufnehmen. Aber ich denke, das waren auch so die wichtigsten Sachen, die man darüber wissen sollte für den Anfang. Mich kann man finden über satte Sache. Am besten, ja, aktiv bin ich überwiegend in meinem Podcast. Da kommt alle 2 Wochen eine Episode. Dann auf Instagram gibt es aber auch regelmäßig Content. Der Blog ist etwas, ja, schlafen gegangen im Moment aufgrund von Zeitmangel. Aber ja, das sind eigentlich so die Plattformen, auf denen man mich finden kann. Und man kann sich auch sehr gerne noch die Bücher anschauen. Das eine heißt Plant-Based und das andere Endlich Vegan.
Sehr schön. Ja, vielen Dank und bis bald.
Bis dann, Dankeschön.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche, und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.